1985, Jahr der europäischen Musik. Die evangelische Kirchengemeinde Berlin-Mariendorf feiert im Bach- und Händel-Jahr 1985 mit einer Reihe von Konzerten den 50. Geburtstag ihrer Orgel. Ein Meisterwerk der Orgelbaukunst, 50 Register, im Kriege unversehrt. 1935 geschaffen von jenem weltweit bekannten Orgelbaumeister Oskar Walker aus Ludwigsburg, der in den 20er Jahren die Orgelmusik und durch sie vor allem die evangelische Kirchenmusik revolutionierte.
Oskar Walker aus Ludwigsburg war es gelungen, nach den wieder aufgefundenen, 300 Jahre alten Plänen des Michael Praetorius für das Musikwissenschaftliche Institut der Universität Freiburg eine Orgel zu bauen, die der Königin der Instrumente ihren durch die Jahrhunderte in Vergessenheit geratenen ureigenen Klang zurückgab. Seither kämpfte eine Orgelbewegung für die pfeifenden, trompetenden und schnarrenden Orgeln des Barock und gegen die dem Klang eines Sinfonieorchesters nachempfundenen Orgeln des romantischen 19. Jahrhunderts mit ihren konzertanten Kompositionen.
Mit Recht wird Oskar Walker heute zu den Erneuerern der Kirchenmusik gezählt. Und die evangelische Kirchengemeinde Berlin-Mariendorf hat schon gute Gründe, 1985 den 50. Geburtstag ihrer Walker-Orgel zu feiern. Doch auf diesem Meisterwerk der Orgelbaukunst lastet auch der böse Schatten einer schlimmen Vergangenheit.
Die Orgel erlebte 1935 ihren Geburtstag nämlich gar nicht auf der Empore der Martin-Luther-Gedächtniskirche zu Berlin-Mariendorf. Diese Kirchenorgel erklang zum ersten Mal im September 1935 auf der Tribüne der riesigen Kongresshalle des Nürnberger Reichsparteitages der NSDAP, von der aus Ministerpräsident Hermann Göring dann die barbarischen Rassengesetze verkündete. Dort, in der Luitpoldhalle zu Nürnberg, begleitete die Mariendorfer Kirchenorgel zusammen mit dem NS-Sinfonieorchester und der fränkischen SA-Kapelle den Nazi-Gesang der 12.000 Parteitagsdelegierten.
Das Gastspiel der Kirchenorgel auf dem Reichsparteitag gilt 1935 nicht als schändliche Blasphemie. Die NSDAP ist schließlich die Partei des positiven Christentums. Da jubeln 1933 nicht nur die evangelischen Kirchenführer zum Machtantritt der Nazi-Partei, auch die Repräsentanten der evangelischen Kirchenmusik sehen in der politischen Wende des 30. Januar 1933 ihre Stunde der Wiedergeburt der Kirchenmusik.
Zunächst löst die politische Wende jedoch einen heftigen Streit unter den Kirchenmusikern aus. Seit dem Bau der Freiburger Praetoriusorgel hatten die Männer der Orgelbewegung den Romantikern unter den Kirchenmusikern das Leben schwer und die Arbeit nahezu unmöglich gemacht. Jetzt, unter der Kanzlerschaft Adolf Hitlers, sehen diese indessen ihre Zeit angebrochen, um es den Fanatikern der Orgelbewegung heimzuzahlen. Hitler ist schließlich ein glühender Wagner-Verehrer und Wagner, das heißt 19. Jahrhundert. Also nutzen sie die vermeintliche Gunst der Stunde und veröffentlichen ein mehrseitiges Flugblatt unter der Überschrift Kirchenmusik im Dritten Reich. Darin die provozierenden Sätze:
Die Orgelbewegung ist zu beseitigen. Man sollte meinen, das Volk nehme Zuflucht zu seinen Klassikern und Romantikern. Die Orgel muss Orgelmusik aller Epochen stilgetreu wiedergeben können und zu neuem Schaffen anregen. Um dieses klare Ziel zu erreichen, allen Missständen zu begegnen, fachgemäße, unparteiische Beratung zu gewährleisten, Korruption auszuschalten sowie wissenschaftliche und technische Forschung durchzuführen, muss eine Zentralstelle für Orgelwesen geschaffen werden.
Für den Inhalt dieses Flugblattes zeichnet der Berliner Organist Hans-Georg Görner verantwortlich. Er spricht zwar für eine Minderheit evangelischer Kirchenmusiker, doch weil Görner immerhin der Berliner Fachberater für Kirchenmusik im Kampfbund für deutsche Kultur und Fachleiter für Kirchenmusik bei der Reichsleitung der deutschen Christen ist, reagieren die kirchenmusikalischen Erneuerer der Orgelbewegung unverzüglich. Schon zu Beginn des Dritten Reiches hatte der Theologe Oskar Söhngen die Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts in der Fachzeitschrift Musik und Kirche mit den vielsagenden Worten gebrandmarkt:
die bürgerlich-sentimentale Kunst eines Felix Mendelssohn und seiner geistigen Nachfahren.
Jetzt schlägt die Orgelbewegung hart zurück. Günter Ramin und Alfred Stier, die Herausgeber der Zeitschrift Musik und Kirche, wie Görner Parteigenossen, veröffentlichen in ihrem Blatt eine Antwort unter derselben Überschrift Kirchenmusik im Dritten Reich, die in der politischen Verunglimpfung gipfelt.
Uns junge Nationalsozialisten veranlassen, solche Urteile daran zu zweifeln, dass diese Männer wirklich Nationalsozialisten sind.
Und schon im Mai 1933, unmittelbar nach der öffentlichen Verbrennung von Büchern und Schriften, erklären sich nahezu alle führenden evangelischen Kirchenmusiker Deutschlands, ungeachtet ihres kirchlich-theologischen Standortes, in einem Flugblatt bereit zur Mitarbeit an der nationalen Erneuerung der Kirchenmusik und gegen die nicht bodenständigen, unzeitgemäßen und damit undeutschen Umtriebe ihrer kirchenmusikalischen Widersacher.
Wir bekennen uns zur volkhaften Grundlage aller Kirchenmusik. Darum hat unsere Arbeit seit ihren ersten Anfängen bewusst bei der Tradition unserer großen deutschen Meister angeknüpft. Wir lehnen es ab, dass unserem Volk eine nicht bodenständige, kosmopolitische Kunst als deutsche evangelische Kirchenmusik dargeboten wird. Wir lehnen es weiter ab, dass die auf dem Grunde der besonderen Eigenart des deutschen Volkstums in einer einzigartigen reichen Geschichte erwachsene, eigenständige deutsche Orgelbaukunst durch unnatürliche Angleichung an fremdländische Erzeugnisse und Kunstanschauungen verfälscht wird. Wir bekennen uns zu einer gegenwartgemäßen Kirchenmusik. Wir glauben, dass Gott, wenn es ihm gefällt, unserer Zeit das neue Lied schenken wird, auf das wir warten. Wir lehnen es ab, dass unserem Volk eine geistig reaktionäre Kunst als Kirchenmusik dargeboten wird. Wir werten die Gegenwartsnähe der Kirchenmusik nach der Kraft, mit der sie unmittelbar zum Geschlecht unserer Tage zu sprechen weiß. Es ist ein Irrweg, wenn man aus der Haltung eines geistig überwundenen, rein technisch orientierten Zeitalters heraus die Orgel nicht als Organismus, sondern in erster Linie als technisches Erzeugnis betrachtet.
Erstunterzeichner ist der Leipziger Thomaskantor Professor Dr. Karl Straube. Seine Unterschrift verleiht dem Dokument nicht nur kirchenmusikalisches, sondern auch kulturpolitisches Gewicht. Bekannte Namen aus Kirche und Kirchenmusik schließen sich an. Unter den Theologen Wilhelm Janasch Lübeck, Christhard Marenholz Hannover und Oskar Söhngen Berlin. Auch der deutsch-christliche Landesbischof von Hessen-Nassau Ernst Ludwig Dietrich aus Wiesbaden. Unter den zahlreichen Kirchenmusikern und Orgelbauern Deutschlands Günter Ramin Leipzig, Gotthold Frotscher Danzig, Wolfgang Auler und Gerhard Schwarz Berlin, auch der weltbekannte Orgelbaumeister Oskar Walker Ludwigsburg sowie Hugo Distler aus Lübeck, der seither bevorzugte Komponist evangelischer Kirchenmusik.
Wolfgang Auler, der Initiator dieses Flugblattes und Organisator der Unterschriftenaktion, betreibt mit seinen Gesinnungsfreunden von nun an die Entfernung des Kollegen und Romantikers Görner aus den kirchenmusikalischen Leitungsfunktionen. Am 20. Mai 1933 schickt er ein Flugblatt an den Berliner Kirchenpräsidenten Kappler. In seinem Begleitschreiben kommt Auler schnell zur Sache.
Die unverantwortlichen Angriffe der Herren Hans-Georg Görner und Oberingenieur Herzberg in Wort und Schrift zwingen uns zu der Erklärung, dass wir aus Verantwortung für die Sache der evangelischen Kirchenmusik davor warnen, diese Herren als Berater der nationalen Bewegung und der deutschen Christen zu verwenden. Ihr Kampf gegen die deutsche Orgelbewegung bedeutet eine starke Gefährdung wahrhaft deutscher Kirchenmusik. Im Auftrage der Unterzeichner, gezeichnet Wolfgang Auler, Organist an St. Jakobi in Berlin.
Monate verstreichen ohne Ergebnis. Immer neue Flugschriften von Hans-Georg Görner können unter den evangelischen Kirchenmusikern Unruhe stiften. Erst die Wahl des Reichsbischofs beschert den Beschwerdeführern Erfolg. Reichsbischof Ludwig Müller beruft unverzüglich neben dem auf Veranlassung des Staatskommissars Hans Hinkel gegründeten Reichsamt für kirchliche Kunst ein Reichsamt für Kirchenmusik der deutschen evangelischen Kirche. In der Gründungs- und Berufungsurkunde ist weder von einer Zentralstelle für Orgelwesen noch von ihrem Befürworter Hans-Georg Görner die Rede.
Damit ist es gelungen, die vielfältigen musikalischen Strömungen zusammenzufassen und in die neue Kirche einzubauen. Den Beirat bilden folgende Persönlichkeiten: Bischof Hossenfelder, Staatskommissar Hinkel, Professor Dr. Dr. Straube, Professor Fritz Stein, Landeskirchenrat Dr. Marenholz, Ministerialrat Dressler Andres, Alfred Bierschwule als Leiter des Reichskulturamtes, Dr. Jago Gotthold Schneider vom Reichsamt für kirchliche Kunst, Gerhard Schwarz, Leiter des Reichsamtes für Kirchenmusik der Deutschen Evangelischen Kirche, Amts- und Geschäftsstelle Evangelische Schule für Volksmusik, Berlin-Spandau, Evangelisches Johannesstift.
Die Presseerklärung des Reichsbischofs verkündet den Sieg der deutschen Orgelbewegung.
Noch ehe die nationale Revolution die Kirche zur Neuordnung rief, waren innerhalb der Kirchenmusik Strömungen vorhanden, die auf dem Gebiete des Gemeindegesangs und der Chorarbeit, des Orgelbaues und Orgelspiels grundlegend Neues schufen. Es galt, an die Stelle einer virtuos solistischen und durch fremde Einflüsse entarteten Kirchenmusik eine neue zu setzen, die vom Evangelium herkommend das gesamte Volk anzusprechen vermag. Daher gilt gerade heute das musikalische Erbe der Reformationszeit als die unverlierbare Grundlage eines Neuaufbaus der Kirchenmusik. Darüber aber steht die Hoffnung einer neu werdenden, gegenwärtigen Kirchenmusik, die von den großen Taten Gottes gestern und heute kündet.
Der Sieg der Orgelbewegung und der kirchenmusikalischen Erneuerer wird auch da nicht gefährdet, als Reichsminister Goebbels die Reichskulturkammer und mit ihr die Reichsmusikkammer gründet. Da wird das Reichsamt für Kirchenmusik kurzerhand aufgelöst, noch ehe es so recht mit der Arbeit begonnen hat, und die Zwangseingliederung der gesamten evangelischen Kirchenmusik in die faschistische Reichsmusikkammer verfügt. Nicht nur für alle 10.000 haupt- und nebenamtlichen Kirchenmusiker, sondern auch für alle Kirchen- und Posaunenchöre. Dabei ist die gottesdienstliche Musik vom staatlichen Zwang zur Eingliederung ausdrücklich ausgenommen.
Professor Karl Straube übernimmt die Leitung der Fachschaft Kirchenmusik und der soeben zum Leiter der Berliner Staatlichen Hochschule für Musik berufene Professor Fritz Stein wird Präsident des eigens zur Zwangseingliederung der evangelischen Kirchenmusik in die Reichskammer gegründeten Reichsverbandes für evangelische Kirchenmusiker Deutschlands. Sein Aufruf an die evangelischen Kirchenmusiker Deutschlands lässt keine Ausnahme von der politisch gleichgeschalteten Zwangseingliederung zu.
Die durch Beitrittserklärung zum Reichsverband bis 15. Dezember 1933 bewirkte Eingliederung in die Reichsmusikkammer ist Voraussetzung für die künftige Musikausübung. Heil Hitler!
Und bald bleibt es nicht nur beim Einzug der evangelischen Kirchenmusik in die NS-Reichsmusikkammer. Bald halten auch evangelische Choräle der Reformationszeit Einzug in die amtlichen Liederbücher der Nazi-Bewegung. Das Lutherlied »Ein feste Burg ist unser Gott« ebenso wie der Choral des Kantors Johann Walter, des kirchenmusikalischen Beraters Martin Luthers, mit dem dann 80.000 Hitlerjungen und BDM-Maiden ihrem Führer huldigen.
Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Bedenk, was Gott an dich gewandt, wozu er dich erschaffen. Bedenk, was Gott dir hat gesandt und dir vertraut sein höchstes Pfand. Drum magst du wohl aufwachen.
Thank you.
ist auch das neue Lied da, auf das die Unterzeichner der Mai-Erklärung 1933 noch so sehnlich warteten. Das neue Lied der evangelischen Jugend. Schon am 1. Mai 1933 dichtete der Bundesrat des CVJM, der Wuppertaler Pastor Paul Humburg, nach der Melodie des Horst-Wessel-Liedes sein Hitlerlied mit der Schlussstrophe:
Die Sonne steigt, wir rüsten uns zum Streite, zum Opfer trotz der Feinde Hass und Hohn. Auf, Brüder, tritt gefasst, wir schreiten Seit an Seite mit Adolf Hitler, Deutschlands treuestem Sohn.
Auch die evangelischen Mädchen werden durch theologische Vorsänger auf politischen Gleichschritt gebracht. Der Leiter des Reichsverbandes weiblicher evangelischer Jugend und Vorsteher des Burkhardthauses in Berlin-Dahlem, Pfarrer Otto Riedmüller, dichtet sein Hitlerlandlied, in dem er dankbar die Entwicklung der deutschen Geschichte vom Siegfriedland über das Bismarckland bis hin zum Hitlerland besingt.
Stand einst ein graues Heer, rang von den Alpen zu Meer. Kämpfe du mit für das künftige Land, Arbeit und Freiheit für jeglichen Stand. Kämpferland, Hitlerland, schirm dich, Gottes Hand.
Und neben den vielen Dichtern neuer Lieder spielen sich etliche Hymnologen als politische Zensoren auf. Da gibt der sächsische Landeskirchenmusikwart und Mitunterzeichner der Mai-Erklärung von 1933, Kirchenmusikdirektor Alfred Stier, 1934 sein Gesangbuch »Deutsche Kirchenlieder zur Erneuerung des Gemeindegesangs« heraus, das mit dem Paul-Gerhardt-Lied »Wie soll ich dich empfangen« beginnt und mit der Neuschöpfung des Kassler Lizenziaten Walter Schäfer aufhört, indem es heißt:
Gott hat sich wunderbar bezeugt und Satans böse Macht verscheucht. Dem Führer hat er geholfen.
Herausgeber Alfred Stier lässt schon im ersten Gesangbuchlied selbst den Liederdichter Paul Gerhardt nicht unzensiert davonkommen, der die zweite Strophe seines Adventsliedes mit der Zeile beginnt:
Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin.
Kirchenmusikdirektor Alfred Stier bietet in seinem Gesangbuch einen entjudeten Paul-Gerhardt-Text an, der kurz und bündig die unzeitgemäße Silbe Zion tilgt und durch das bedeutsame Wort Volk ersetzt. Seither singen die Sachsen zum Advent:
Dein Volk, das streut dir Palmen und grüne Zweige hin.
Auch im norddeutschen Bremen nimmt man Anstoß an diesem Fehltritt des guten alten Paul Gerhardt. Aber das neue Bremer Gesangbuch hat Zion mit frommeren Worten ausgetrieben. In der Hansestadt singt und klingt es im Advent stattdessen:
Der Jünger Scharen streuen dir grüne Zweige hin.
Unzählbar sind die Beispiele kirchenmusikalischen Entjudungseifers allein für den hebräischen Jubelruf Halleluja. Statt des Freudenrufes Halleluja lässt Gesangbuchherausgeber Alfred Stier im altkirchlichen Osterhymnus »Erstanden ist der Heilig Christ« seit 1934 »Gelobt sei Gott« singen, viermal je Strophe. Bei einem Lied von 15 Strophen wären das ja auch 60 Halleluja.
»Erstanden ist der Heilige Christ, gelobt sei Gott, gelobt sei Gott«, der aller Welt ein Tröster ist. Gelobt sei Gott, gelobt sei Gott.
Andere Unterzeichner der Mai-Erklärung von 1933 erkennen in der Orgel das Symbol der NS-Bewegung. Wolfgang Auler und Gotthold Frotscher gründen eine Orgelarbeitsgemeinschaft der Hitlerjugend. Deren Mitglied Herbert Haag, Kirchenmusiker in Baden, gelangt zu der folgenschweren Erkenntnis:
Welches Instrument könnte also besser einer totalen Weltanschauung und dem in ihren Feiern zum Ausdruck kommenden Willen dienen als die Orgel, die gleichzeitig das symbolische Instrument der Gemeinschaft ist?
Die deutsche Industrie schenkt Ministerpräsident Hermann Göring zur Hochzeit mit der Schauspielerin Emmy Sonnemann ein solches Symbol. Eine Orgel von 27 Registern für sein neues Palais am Berliner Leipziger Platz. Eine Orgel ganz nach den Vorstellungen der deutschen Orgelbewegung, aus der Meisterwerkstatt Oskar Walkers, des führenden Erneuerers der Kirchenmusik und Mitunterzeichners der Mai-Erklärung 1933. Die Kirchenmusikreformer frohlocken und Kirchenmusiker Herbert Haag sagt dem Symbol des totalen Staates eine große politische Zukunft voraus.
Diese Orgel wird und soll nach den Plänen des Führers und seiner Mitarbeiter Aufstellung finden in allen großen Feierräumen der Bewegung und ihrer Formationen.
Den ersten Befehl zur Aufstellung einer Orgel erteilt Adolf Hitler am 20. August 1935 für die soeben von Speer renovierte Luitpold-Kongresshalle des Nürnberger Reichsparteitagsgeländes. Die Eile des Führerbefehls hat auch einen technischen Grund. Speer hat die Riesenhalle von 180 Meter Länge, 60 Meter Breite und 26 Meter Höhe an Decke und Wänden mit Nesselstoff drapieren lassen und damit die ohnehin schon miserable Akustik derart verschlechtert, dass das NS-Symphonieorchester sowie die Fränkische SA-Kapelle dringend der klanglichen Verstärkung bedürfen.
Dank der akustischen Notlage rückt jenes Ziel in greifbare Nähe, das sich die Orgelideologen gesteckt haben. Und da den Naziführern das Beste gerade gut genug ist, zitieren sie am 20. August 1935 kurzerhand den weltbekannten Orgelbaumeister Dr. Oskar Walker nach Nürnberg. Oskar Walker hält die Ereignisse dieser Tage im Hochsommer 1935 in einem Vermerk fest.
Als ich am 20. August 1935 abends 5 Uhr von Barcelona kommend auf dem Flugplatz in Böblingen eintraf, erhielt ich Mitteilung, dass ich mich andern Tags morgens 11:30 Uhr beim Stabschef des Stellvertreters des Führers, Reichsleiter Burmann, im Deutschen Hof in Nürnberg melden möge. Zur bestimmten Zeit fand ich mich im Hotel ein. Reichsleiter Burmann eröffnete mir, dass auf Anordnung des Führers in der Kongresshalle zu Nürnberg eine Orgel aufzustellen sei. Das Instrument müsse aber zur Hauptprobe, die am 2. September stattfinde, fertiggestellt sein. Reichsleiter Burmann frug mich, ob und welche Vorschläge ich machen könne.
Oskar Walker ist für jedes technische Experiment aufgeschlossen, doch für diese Riesenhalle binnen 12 Tagen eine komplette Großorgel zu bauen und aufzustellen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Ich entgegnete, bei den gewaltigen Ausmaßen der Kongresshalle könne nur die Aufstellung einer Orgel in Betracht kommen, deren Tonkraft so groß sei, dass sie neben dem Orchester noch die letzte Klangsteigerung ermögliche. Da nur 12 Tage zur Verfügung stünden, sei die Verwirklichung dieses Planes geradezu eine Unmöglichkeit. Reichsleiter Burmann entgegnete, das Wort unmöglich gäbe es für ihn nicht. Der Führer habe befohlen und so müsste denn unter allen Umständen eine den Verhältnissen entsprechende Orgel aufgestellt werden.
Der Zufall will es, dass in jenen Tagen die dreimanualige Orgel von 50 Registern für die Martin-Luther-Gedächtniskirche in Berlin-Mariendorf lieferfertig in der Ludwigsburger Werkstatt steht. Eine herrliche Orgel, die möglicherweise für diesen Zweck als Übergangslösung geeignet wäre.
Ich machte auf diese Möglichkeit aufmerksam, konnte aber, da ich die Halle nie gesehen, nicht beurteilen, ob die räumlichen Verhältnisse die Aufstellung dieser Orgel gestatteten. Reichsleiter Burmann sagte kurz entschlossen zu den Herren seiner Umgebung, zu denen auch Reichskapellmeister Franz Adam und Architekt Professor Speer gehörten, in die Wagen, meine Herren, wir fahren zur Halle. In sausender Fahrt ging's zum Parteitagsgelände und zur Kongresshalle. Nach kurzer Besprechung, die die Verwendungsmöglichkeit der Berliner Orgel ergab, fuhr der Reichsleiter wieder ins Hotel zurück, während ich mit den zuständigen Herren alle Einzelheiten klärte. Nach nochmaliger Besprechung mit Reichsleiter Burmann im Hotel erteilte er mir den Auftrag, die Orgel aufzustellen. Er mache mich persönlich dafür haftbar, dass diese am 2. September zur Hauptprobe morgens 11 Uhr fertig zur Verfügung stehe. Er fahre nachmittags nach Berlin und freue sich, dem Führer berichten zu können, dass am Parteitag eine entsprechende Orgel aufgebaut sei.
Orgelbaumeister Oskar Walker macht das Unmögliche möglich. Am 30. August meldet er Reichsleiter Martin Burmann, dass das Orgelwerk am 2. September morgens um 8 Uhr spielfertig zur Verfügung stehen werde. Presse, Rundfunk und der erste Fernsehwagen begleiteten begeistert die Aufbauarbeiten auf der Führertribüne.
10 Monteure arbeiten unter der Leitung Dr. Walkers Tag und Nacht in abwechselnden Arbeitsschichten am Aufbau der Orgel. Die Arbeit erfordert präziseste Ausführung. Fast 4000 Pfeifen mussten aufgestellt werden. Leitungen wurden gelegt zum Spieltisch, der 3 Manuale hat, 50 klingende Register, die besten neuzeitlichen Kopplungen und Hilfszüge zeichnen das Werk aus. Das verwirrende System der Pfeifen wurde durch ein riesiges rotes Transparent, 15 Meter hoch, 9 Meter breit, mit dem von goldenem Eichenlaub umkränzten Hakenkreuz darin verkleidet.
Zur Musikprobe am 5. September erscheint der Präsident der Reichskulturkammer, Reichsminister Goebbels, persönlich. Orchester und Orgel üben gerade das altniederländische Dankgebet »Wir treten zum Beten vor Gott, den Gerechten«, mit dem der Reichsparteitag der Freiheit in wenigen Tagen eröffnet werden wird. Und wieder berichtet die Presse in Wort und Bild.
Und plötzlich klärte das Klangbild zu strahlender Schönheit auf. Harfe, Flöten, Streicher, Bläser und Orgel sangen in überwältigender Harmonie durch den Raum, der in diesem Augenblick zum Dom wurde. Feierlich klingt und schwingt es im Raum. Die Geigen, die Celli und die Bässe jubeln. Dein Name sei gelobt, o Herr, mach uns frei. Dann schreitet Dr. Goebbels mit seinem Gefolge zur Führertribüne und lässt sich noch auf der Riesenorgel vorspielen. Der Orgelmeister zieht auf dem Spieltisch alle Register, um die volle, wohltönende Klangfarbe dieses Wunderwerkes der deutschen Technik zu erweisen.
Obwohl Architekt Speer an den zahlreichen Säulen der Halle noch 76 weitere Lautsprecher hatte anbringen lassen, übermitteln Rundfunk und Fernsehen bei vollbesetzter Kongresshalle während des Eröffnungskongresses nur eine mangelhafte Tonqualität, als Orchester und Orgel das altniederländische Dankgebet intonieren.
Da spielt nun die Mariendorfer Kirchenorgel auf dem Nürnberger Reichsparteitag 1935, anstatt zur Ehre Gottes, zum Ruhme und Lobpreis des Führers Adolf Hitler und seiner positiv-christlichen Nazi-Partei. Auf der Tribüne des Reichsparteitages der Freiheit, von der aus Ministerpräsident Hermann Göring am 15. September 1935 unter dem tosenden Beifall in der Halle und ohne jeden kirchlichen Widerspruch draußen die barbarischen Rassegesetze verkündet.
Stelle ich hiermit fest, dass alle drei Gesetze, wie nicht anders zu erwarten, gemäß der neuen Geschäftsordnung einstimmig angenommen sind. Mein Führer, mit dieser Annahme dürfen wir Ihnen gleichzeitig, wenn überhaupt möglich, den Dank abstatten, den heute das deutsche Volk empfindet für diese säkularen Gesetze, die Sie dem Volke für sein Glück und für seine Zukunft geschenkt haben.
Von diesen Rassegesetzen sind auch zwei Kirchenmusiker der Deutschen Evangelischen Kirche betroffen. Musikdirektor Julio Goslar aus Köln und der Kirchenmusikdirektor Ernst Maschke in Königsberg gelten seither als Volljuden. Staatskommissar Hans Hinkel hatte schon am 24. August 1935 die Rassenschande auf deutschen Orgelbänken in einer öffentlichen Rede angeprangert.
Es gibt tatsächlich christliche Kirchen in Deutschland, in denen an Sonnenfeiertagen und im Gottesdienst für deutsche Menschen Vollblutjuden seit Jahren die Orgel spielen. Ich bezeichne diese Tatsache als einen schamlosen Verrat am Christentum, gegen den wir Nationalsozialisten das christliche Volk beschützen werden.
Staatskommissar Hinkel kennt seit seiner Mitgliedschaft im Reichsamt für Kirchenmusik der Deutschen Evangelischen Kirche die Verantwortlichen der Deutschen Evangelischen Kirchenmusik. Und die enttäuschen ihn nicht. In einem auf Falschaussagen und Verleumdungen gründenden Verfahren verlieren beide durch kirchliche Verfügung Ämter und Ehre. Und der inzwischen zum Oberkonsistorialrat und Musikdezernent der Deutschen Evangelischen Kirche aufgestiegene Unterzeichner der Maierklärung 1933, Oskar Söhngen, brüstet sich gegenüber dem Präsidenten der Reichsmusikkammer damit, dass von über 10.000 haupt- und nebenamtlichen evangelischen Kirchenmusikern nur ganze 2 Volljuden seien.
Es ist festzustellen, dass sich das kirchenmusikalische Leben im Gegensatz zur systematischen Verjudung des öffentlichen Musiklebens nahezu gänzlich judenrein gehalten hat. Die evangelische Kirche glaubt bewiesen zu haben, dass sie sich den Notwendigkeiten der rassischen Erneuerung unseres deutschen Volkes nicht nur beugt, sondern zu freudiger Mitarbeit bereit ist.
Julio Goslar konnte 1926, als er so das apostolische Glaubensbekenntnis vertonte, noch nicht ahnen, dass die darin gelobte Gemeinschaft der Heiligen 10 Jahre später auf ihn, den 1913 christlich getauften Organisten und Chorleiter zu Köln-Nippes, keine Anwendung mehr finden würde. Dass der Stürmer 1936 auf dem Höhepunkt der Verleumdungskampagne gegen ihn sogar den Reformator Martin Luther zum Zeugen aufrufen konnte.
Zum Zweiten erkennen wir aus den Geschehnissen in Köln-Nippes, dass es auch heute Judengenossen im geistlichen Gewande gibt, die das verleugnen wollen, was der große Reformator Martin Luther über die Fremdrassigen gesagt hat. In seinem Buche »Von den Jüden mit ihren Lügen« hat er geschrieben, »Darum wisse du, lieber Christ, und zweifle nicht daran, dass du nähest dem Teufel keinen giftigeren, bittereren, heftigeren Feind hast, denn einen rechten Jüden. Darum, wo dir ein Jude begegne, da schlage ein Kreuz bei dir und sage, siehe, da geht der leibhaftige Teufel. Würde heute ein Martin Luther wieder von den Toten auferstehen, er würde den Juden Goslar mit der Peitsche aus der evangelischen Kirche hinaustreiben.
Rechtzeitig zum Fest der Kirchenmusik im Oktober 1937 ist die Deutsche Evangelische Kirche ihre beiden Juden los, sodass Oberkonsistorialrat Oskar Söhngen am 7. Oktober die vom NS-Staat großzügig geförderte Demonstrationswoche für alte und neue evangelische Kirchenmusik unbeschwert eröffnen kann.
Schließlich aber und nicht zuletzt wendet sich das Fest an das ganze deutsche Volk, dem unsere Liebe gehört. Die Deutsche Evangelische Kirchenmusik will sich auf der bevorstehenden Tagung dem Urteil der Öffentlichkeit stellen. Und sie ist der frohen Überzeugung, dass sie dem neuen Deutschland Adolf Hitlers einen wichtigen Dienst zu leisten schuldig und berufen ist.
Da treffen sie sich im Oktober 1937 wieder in Berlin, die Unterzeichner der Mai-Erklärung des Jahres 1933 und jene, die den Ruf gehört und komponiert und gedichtet haben. Und zur Musik der alten deutschen Meister ist eine neue Kirchenmusik getreten, die den Geist der neuen Zeit atmet. Das zeitgenössische Aufgebot stimmt den Musikdezernenten der Deutschen Evangelischen Kirche hoffnungsvoll. Oberkonsistorialrat Oskar Söhngen gibt in Wort und Schrift voller Stolz die glückliche Wiedergeburt der Kirchenmusik bekannt. Teilhaben an der totalen Musik im totalen Staat.
Heute fangen wir langsam wieder an, uns auf diesen totalen Anspruch der Musik zu besinnen. Wer aufmerksam die neueren Bestrebungen auf dem Gebiet der Musikerziehung verfolgt, dem wird nicht entgangen sein, dass sich dort eine entscheidende Verlagerung der Zielsetzung angebahnt hat. Statt der Erziehung zur Musik fordert man immer dringlicher die Erziehung durch Musik, die musische Erziehung des Einzelnen und des ganzen Volkes.
Und völlig richtig erkennt Oskar Söhngen,
dass in der Hitlerjugend und in der zeitgenössischen Kirchenmusik weithin aus einer verwandten Gesinnung und stilistischen Haltung heraus musiziert wird.
Da hat der Musikdezernent der Deutschen Evangelischen Kirche nicht nur die Orgelarbeitsgemeinschaft der Hitlerjugend im Blick, das gilt auch für das Kampflied der Hitlerjugend und für das neue Lied der Kirche. Denn Oskar Söhngen gelangt zu dem bemerkenswerten Schluss,
ist das Kampflied unserer Tage jung und voller Kraft, ist es auch das neue Lied der Kirche.
In Berlin-Mariendorf hat die Reichsparteitagsorgel um diese Zeit längst ihren endgültigen Platz auf der Empore der Martin-Luther-Gedächtniskirche eingenommen. Kirche und Orgel werden am 4. Advent 1935 feierlich geweiht. Und auch in ihrer neuen kirchlichen Umgebung braucht die Orgel all die faschistischen Zeichen der Zeit nicht zu entbehren. Kurt Steinberg, Baumeister der Kirchenprovinz Brandenburg, hat ihnen in seiner Kunst am Bau breiten Raum gewährt. Im gewaltigen Triumphbogen über dem Altarraum etwa, wo hunderte von tellergroßen Tonkacheln mit Bildern, Hakenkreuzen und anderen Nazisymbolen die innige Gemeinschaft von Christentum und Nazifaschismus darstellen, um schließlich den Blick der Gemeinde auf einen heldischen und arischen Christus freizugeben.
Hier das Kanzelrelief, das einen Soldaten mit Stahlhelm als den ersten Nachfolger des Heilands zeigt.
Dort die meterhohen Figuren unter dem Taufbecken, die gebärfreudige deutsche Frau und Mutter, daneben der betende SA-Mann mit dem Gewehr samt aufgepflanztem Seitengewehr im Arm.
In der Eingangshalle unter dem wuchtigen Kirchturm schließlich die Büsten von Hindenburg und Hitler, darüber der handgearbeitete Leuchter, ein schmiedeeisernes, eisernes Kreuz.
Zu den regelmäßigen Gottesdienstbesuchern in dieser Kirche zählt der Schriftsteller und Kirchenliederdichter Jochen Klepper. 1935 ist er in den Gemeindebezirk Südende gezogen. Er mag die volkstümlichen Predigten des Gemeindepastors Max Kurzreiter. In seinem Tagebuch rühmt er mal ihn, mal den Organisten. Ihm vertraut er an, dass seine Frau Jüdin ist. Ihretwegen verliert er seine Anstellung beim nahen Ullstein Verlag. Und während Oskar Söhngen die verwandte Gesinnung und stilistische Haltung von Hitlerjugend und Kirchenmusik preist, dichtet Jochen Klepper 1937 ein Adventslied, das einen anderen Ton anschlägt.
Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.
Nach dem Brand der Synagogen in Deutschland führt der Dichter seine jüdische Frau zur Taufe. Nicht in das Bezirkskirchlein von Südende, nicht in die alte kleine Mariendorfer Dorfkirche, sondern an das vulgärfaschistische Taufbecken unter den tönernen Hakenkreuzen der Mariendorfer Martin-Luther-Gedächtniskirche.
Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.
Doch Rettung vor der Verfolgung der Faschisten gibt es nicht. Jochen Klepper, seine Frau Johanna und Tochter Renate nehmen sich das Leben.
Während Musikdirektor Julio Goslar in den Trümmern Kölns untertauchen kann, wird Kirchenmusikdirektor Ernst Maschke in seinem Refugium von der Gestapo aufgespürt. Der von Kirche und Staat gleichermaßen Verfolgte, der als Leiter des Königsberger Instituts für Kirchen- und Schulmusik zwischen 1910 und 1933 eine ganze Generation ostpreußischer Kirchenmusiker ausgebildet hat, stirbt am 29. März 1940 in Berlin verleumdet und verraten. Als Kirchenmusiker im Dritten Reich doppelt geächtet, als Jude und als Romantiker. Sein umfangreiches kompositorisches Werk entspricht nicht dem Stilempfinden der kirchenmusikalischen Erneuerer. Seine Oper, seine Kammer- und Chormusik zählen zu der geächteten, bürgerlich-sentimentalen Kunst eines Felix Mendelssohn und seiner geistigen Nachfahren.
Thank you.
Das Gastspiel der Mariendorfer Kirchenorgel beim Reichsparteitag in Nürnberg hat die Naziführer trotz schlechter Akustik derart begeistert, dass Hitler sofort den Bau einer ständigen Orgel für die Luitpold-Kongresshalle anordnet. Die Ludwigsburger Orgelbauanstalt Walker erhält den Auftrag. Und Oskar Walker baut der Partei die größte Orgel Europas. Die königliche Mitarbeiterin der Nürnberger Reichsparteitage erhält eine regelrechte Dienstanweisung, in der es heißt:
Der Zweck der Orgel ist, das Orchester zu unterstützen und zu füllen oder Massengesang zu begleiten. Die Urgewalt des Orgelklangs wird so gestaltet, dass sie nicht durch künstliche Finessen einzelne Zuhörer interessiert, sondern dem Sinn des Reichsparteitages entsprechend aktive Mithelferin wird bei der mächtigsten aller Jahreskundgebungen des Dritten Reiches.
Zum Reichsparteitag der Ehre 1936 ist das Wunderwerk vollbracht. Erklingt die größte Orgel in der Geschichte des europäischen Orgelbaus. Hier erstmalig seit 1945 der Originalton der größten Orgel Europas.
»220 Register, mehr als 16.000 Pfeifen, 12 Meter die größte, die kleinste 8 Millimeter, ein Fünftel einer Streichholzlänge.«
In das umbaute Gehäuse passen 4 Einfamilienhäuser. Die sichtbare Front des Orgelprospektes, 20 Meter breit, 15 Meter hoch.
151 Kilometer Leitungen und Kabel. 7 mächtige Windgebläse erzeugen den erforderlichen Winddruck. Eine Motoranlage von 28 PS.
Mitten auf der Führertribüne, 20 Meter vor dem Orgelprospekt, der gewaltige Spieltisch. Über dem Pedal 5 Manuale. Und nur ein Mann, der das alles bedient. Ein brausender Sturm, der alles zum Klingen und Singen bringt. Rollende und tosende Bässe. Die Orgel als Symbol der NS-Bewegung.
Und der Mann am Spieltisch auf der Führertribüne ist kein geringerer als der zum Thomaskantor ausersehene Professor Günther Ramin, Mitherausgeber der Fachzeitschrift Musik und Kirche und Mitunterzeichner jener Mai-Erklärung über die Kirchenmusik im Dritten Reich des Jahres 1933.
Jubel unter den Kirchenmusikern. Der Leiter des Freiburger Orgelkongresses, Professor Müller-Blattau, feiert 1938 vor der kirchenmusikalischen Prominenz im totalen Staat Deutschlands die Orgel überschwänglich als das wahrhaft totale Instrument.
Die große Orgel zieht als das umfassendste Instrument unserer Musikkultur ein, in die großen Hallen unserer politischen Feste und Feiern. Der neue Auftrag des Volkes ist da. Die Orgel musste diese neue Aufgabe erhalten, denn sie ist ein Gesamtmusikreich, ein wahrhaft totales Instrument und damit das symbolische Instrument der Gemeinschaft.
Totale Orgel und die Führertribüne der Nürnberger Kongresshalle sinken 1945 mit dem totalen Staat in Schutt und Asche. Der einzige Musikdezernent der Deutschen Evangelischen Kirche, Oberkonsistorialrat Oskar Söhngen, macht nach dem Krieg Karriere. Er wird Vizepräsident des Berliner Evangelischen Oberkirchenrates. Dort schreibt er mit verkürzten und überarbeiteten Dokumenten die jüngste Geschichte der evangelischen Kirchenmusik um, zu einem Heldenlied von der bestandenen Bewährungsprobe der Kirchenmusik im Dritten Reich. Darin kommt der Leidensweg der beiden jüdischen Kirchenmusiker selbstverständlich nicht vor.
Reichsparteitagsorganist Günter Ramin ist und bleibt Thomaskantor. Männer der Orgelarbeitsgemeinschaft der Hitlerjugend wirken jetzt an Kirchenmusikschulen als Lehrer, als Leiter. Die Orgel wird zum Symbol der Gemeinde Jesu Christi. Aus den Lieder- und Gesangsbüchern verschwinden wenigstens die gröbsten Nazi-Lieder. Jüdische Worte und Wendungen sind nicht mehr tabu. Auch in Bremen und Sachsen singt man wieder »Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin«. Das »Halleluja« kommt wieder ohne Scheu über die Lippen. Auch das »Dir, dir, Jehova« will ich singen. Als das Jehova 1977 in mehreren Landeskirchen wieder aus dem evangelischen Gesangbuch getilgt und in »Dir, dir, o Höchster« will ich singen abgeändert wird, hat das allerdings auch keinen Proteststurm hervorgerufen.
Und während 1985 die Tochter des rassisch verfolgten Kirchenmusikdirektors Ernst Maschke immer noch um die kirchenamtliche Rehabilitierung ihres einst kirchenamtlich verfolgten Vaters kämpft, feiert die evangelische Kirchengemeinde Berlin-Mariendorf den 50. Geburtstag ihrer Orgel. Ein Meisterwerk der Orgelbaukunst, 50 Register, im Kriege unversehrt. Auch die Martin-Luther-Gedächtniskirche bleibt heil. Als die amerikanischen Besatzungstruppen diese Kirche als ihre Berliner Garnisonskirche beschlagnahmen, begleitet die Mariendorfer Reichsparteitagskirchenorgel den Soldatengesang der Sieger.
Heute sind wenigstens die Hakenkreuze aus den zahlreichen NS-Hoheitszeichen und Sonnen des Triumphbogens entfernt. Die Hitlerbüste in der Eingangshalle wurde gegen eine Plastik Martin Luthers ausgewechselt. Unangetastet indes blieben Hindenburgs Büste und darüber der Leuchter mit seinem schmiedeeisernen Kreuz. Ebenso die Bildnisse der SA-Männer und Soldaten im Triumphbogen und selbstverständlich auch der erste Nachfolger Jesu an der Kanzel, jener unübersehbare Soldat mit Stahlhelm. Dem betenden SA-Mann unter dem Taufbecken wurden lediglich die Mordwerkzeuge genommen und durch eine Art Hirtenstab ersetzt.
Drei Lieder des Kirchenliederdichters Jochen Klepper, der seine jüdische Frau Johanna über diesem SA-Mann einst taufen ließ und sich hernach mit Frau und Kind durch Freitod der Verfolgung entzog, drei Lieder Jochen Kleppers stehen heute im evangelischen Kirchengesangbuch. Darin auch diese Strophe.
Der du allein der Ewige heißt und Anfang, Ziel und Mitte weißt im Fluge unserer Zeiten, bleib du uns gnädig zugewandt und führe uns an deiner Hand. damit wir sicher schreiten.